Danke, ihr zwei, fürs Begleiten dieser schönen Lieder. Ja, gehalten in Krisen und in Spannungen, das ist das Thema. Und der Text dazu, der steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 1 bis 7. Es geht heute um einen Bericht aus der sogenannten Urgemeinde, das heißt aus der ersten Gemeinde. Und in der Bibel lesen wir darüber eigentlich immer wieder sehr viel Schönes, Erstaunliches, Unglaubliches. Ein Herz und eine Seele. Wow, das klingt unglaublich schön. Und das hörte beim Geldbeutel nicht auf. Bis zur Hälfte seines Besitzes gaben die Leute von ihrem Geld, weil andere in Not waren. Überlegt das mal. Die Hälfte, was ihr gerade da auf dem Konto habt, bestimmt schon irgendwas im Blick, wird einfach mal so abgezweigt fürs Reich Gottes. Also da wurde Liebe wirklich in jeder Weise ernst genommen und gelebt. Was bin ich froh, dass wir nicht nur solche Berichte haben von der ersten Gemeinde, wo es so richtig schön war, sondern was bin ich dankbar, dass wir auch solche Berichte haben, die was, wo ist es denn? Irgendwo habe ich es doch. Die denn was damit zu tun haben, mit Lebensmitteln. Vielleicht jetzt kein Lebensmittel unbedingt, aber irgendwie in diese Richtung, dass plötzlich ja nur die eine Seite was bekam und die andere nicht. Also ich lese mal, Apostelgeschichte 6, Vers 1 bis 7. Doch als die Zahl der Gläubigen immer größer wurde, kam es auch zu Auseinandersetzungen, heißt es in meiner Bibel. Luther übersetzt hier zum Murren. Es war ein Murren in der Gemeinde. Mir gefällt dieser Begriff. Wenn gemurrt wird, dann ist irgendwas unterschwellig. Man kriegt sich zu greifen, ja? Es kam zu Spannung, zu Auseinandersetzung. Diejenigen aus den griechischen Gebieten beschwerten sich bei den Hebräern, weil sie glaubten, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Luther übersetzt hier, übersehen wurden. Also nur die rechte Hälfte, die linke hat er gar nicht gesehen, der gute Christoph. Deshalb beriefen die 12, das finde ich jetzt interessant, voll die Spannung. Und was macht die Gemeindeleitung? Was machen die 12 Apostel? Deshalb beriefen sie eine Versammlung aller Gläubigen ein. Wir Apostel sollten unsere Zeit, so sagten sie dann in dieser Versammlung, dazu nutzen, das Wort Gottes zu predigen und zu lehren und uns nicht mit der Organisation der Mahlzeiten oder Ähnlichem zu beschäftigen. Deshalb, Freunde, wählt unter euch 7 Männer mit gutem Ruf aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und Weisheit besitzen. Ihnen wollen wir die Verantwortung für diese Aufgabe übertragen. Auf diese Weise haben wir, also die 12, Zeit für das Gebet und die Verkündigung von Gottes Wort. Dieser Vorschlag gefiel allen und sie wählten folgende Männer: Stephanus, ein Mann voller Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus, Prokorus, Nikanor heißt der, Timon, Parmenas und Nikolas aus Antiochien, der zum jüdischen Glauben übergetreten und jetzt Christ geworden war. Diese 7 wurden den Aposteln vorgestellt und sie legten ihnen die Hände auf und beteten für sie. Gottes Botschaft breitete sich immer weiter aus. Die Zahl der Gläubigen in Jerusalem nahm weiter zu und auch viele jüdische Priester schlossen sich dem neuen Glauben an. Also, ungeschminkt tun wir hier einen Blick in die erste Gemeinde und hören, hört, hört, es geht nicht nur rund. Unzufriedenheit in der ersten Gemeinde. Einige fühlen sich benachteiligt, wie wir gehört haben, übersehen, auf jeden Fall nicht gleich behandelt. Und wie gesagt, ich finde das interessant. Murrende Gemeindemitglieder, die der Leitung so eine gewisse Einseitigkeit vor oder Parteilichkeit vorwarf, die gab es schon in den ersten Tagen der Christen. Wie kam es dazu? Was war da los? Im ersten Vers wird hier gesagt, dass es unglaublich viel zu organisieren gab. Warum? Weil die Gemeinde wuchs und wuchs und wuchs. Innerhalb von ganz wenigen Wochen wurden aus 120 5.000. Könnt ihr euch das vorstellen? Es ist unglaublich. Es muss unwahrscheinlich herausfordernd gewesen sein. Total unübersichtlich. Was für eine Herausforderung. Noch herausfordernder war die Gesamtsituation. Ich habe mir gedacht, ich lese euch nicht nur den Text, den ich euch gerade vorgelesen habe, sondern auch noch mal ein paar Verse, drei Verse vor unserem Predigttext, damit ihr die Gesamtsituation damals vor Augen habt. Und zwar folgendes. Drei Verse vor unserem heutigen Predigttext heißt es, man rief die Apostel wieder herein. Die hat man nämlich gefangen genommen. Und ließ sie auspeitschen. Wow. Und verbot ihnen noch einmal von Jesus zu reden. So ging die führende jüdische Schicht mit der Gemeindeleitung damals um. Sie verboten ihnen also von Jesus zu reden. Dann wurden sie freigelassen. Die Apostel, hört, hört, verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie dazu auserwählt hatte, für Jesus Verachtung und Schmerzen zu tragen. Und trotz des Verbotes, jetzt von Jesus zu reden, heißt es, sie lehrten weiter. Jeden Tag öffentlich im Tempel und auch in den Häusern und verkündigten, dass Jesus der Christus ist, der schon lange erwartete Retter. Also ich finde das krass. Da werden die Apostel verhauen, erleiden wirklich schlimmste Schmerzen und ihr habt es gehört, sie freuen sich darüber, dass sie Schmerzen für Jesus ertragen dürfen. Was war da los? Wie war das möglich? Ich finde das eine sehr spannende Frage, denn wenn etwas passiert, was mir wehtut, na, dann kriegt es der andere zu spüren, oder? Wie gehen wir damit um, wenn Verletzungen passieren? Auch bei der Gemeindeleitung war das so. Ich habe mal einen Satz gelesen von Eleanore Roosevelt, die hat gesagt, niemand kann uns ohne unsere Zustimmung wehtun. Ein nachdenkenswertes Wort. Ohne unsere Zustimmung kann uns niemand wehtun. Mit anderen Worten, wenn ich es persönlich nehme, dann tut es weh. Wenn ich es aber differenziert sehe, aus einer ganz anderen Perspektive sehe, dann tut es nicht so weh. Sehr interessant. Ich sehe hier mit anderen Worten, die Apostel haben sich nicht als Opfer gesehen. Sie sahen sich als Auserwählte Jesu. Das war das Geheimnis. Das Geheimnis ihrer Freude hatte ganz einfach einen Namen. Was wir jetzt hier erleiden, das erleiden wir um Jesu Willen. Und für Jesus tragen wir gerne Verachtung und Schmerzen. Also das möchte ich als allererstes aus diesem Predigttext lernen. Ich bin verantwortlich für meine persönliche Reaktion, wie ich was erlebe. Ich stelle bei mir fest, dass ich leider viel zu oft und viel zu schnell sehr spontan deute und mich auch ganz schnell von meinen Gefühlen leiten lasse und nicht unbedingt vom Heiligen Geist. Was die Apostel betrifft, so finde ich das sehr herausfordernd für mich, dass sie alles, was sie erlebten, in Beziehung zu Jesus brachten. Das hat mich echt beeindruckt, wie sie mit diesen äußeren Angriffen hier umgegangen sind. In dieser Zeit der äußeren Angriffe also wuchs die Gemeinde rasch. Und wir hören, dass es nicht nur äußere Angriffe gab, sondern, ich habe es gerade vorgelesen, da gab es auch Angriffe plötzlich von innen. Belastungsproben, wo man sagte, was ist denn jetzt los? Ich lese nochmal, die griechischen Juden beklagten sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt, übersehen wurden. In anderen Worten, es gab Christen in der Gemeinde, die fühlten sich zweiter Klasse. Die hatten das Gefühl, ja wie, sind wir jetzt nicht so viel wert? Warum sieht man uns überhaupt nicht? Es menschelt in der ersten Gemeinde und irgendwie finde ich das sogar tröstlich. Die Frage ist, wie findet die Gemeinde denn heraus aus dieser Sackgasse? Wie gehen sie eigentlich mit ihren Fehlern und Schwächen um? Sehen sie nur, was andere falsch machen oder stellen sie auch sich selbst in Frage? Ich finde es beachtlich, wie die Apostel dieses Murren ernst nehmen, wie sie es aufgreifen, nicht weiter anschwellen lassen und hier gleich eine Versammlung, wie es heißt, aller Gläubigen einberufen. Vielleicht noch ganz kurze Erklärung, was war denn jetzt eigentlich da los in Jerusalem? Damals lebten in Jerusalem, wie ich gelesen habe, unverhältnismäßig viele alte Menschen. Juden aus griechischem Sprachgebiet des Mittelmeerraumes, die quasi so als Rentner nach Jerusalem zogen, um ihren Lebensabend in der Nähe des Tempels zu verbringen. Und von diesen Juden sind ganz viele Christen geworden. Offensichtlich waren es nicht nur Betuchte, sondern auch arme Christen. Denn es war so, dass es eine Versorgung gab. Ja, wenn ihr so wollt, eine christliche Tafel gab. Und genau da passierte es. Es gab also alteingesessene aramäisch sprechende Juden und Zugewanderte. Und bei diesen täglichen Mahlzeiten wurden die einen immer wieder mal übersehen, die da so einen griechischen Hintergrund hatten. Und irgendwie passierte es, ohne dass das, glaube ich, jemand wollte, dass die Gemeinde ganz feine Risse bekam. Ich greife mal das eine Wort vom Luther hier raus, wie er das übersetzt, übersehen. Wie geht's euch, wenn alle begrüßt werden hier und ihr wurdet übersehen? Da fragt man sich sofort, Moment mal, was ist denn heute los? Warum sehen die mich nicht? Jeder wird gesehen und ich nicht? Also ich glaube, wir können uns alle hineinfühlen in diese Situation, darum geht es mir. Man fühlt sich schnell benachteiligt und übergangen, wenn man übersehen wird und macht schnell dicht, ist auch schnell beleidigt. Und wie gesagt, so entstehen Risse. Und wenn die Spannung jetzt wächst, wenn jetzt nichts geschieht, wenn das weiter ignoriert wird, dann kann das sogar zur Spaltung führen. Die Apostel lassen es so weit auf keinen Fall kommen. Trotz ihrer vielen Arbeit und Probleme, wir haben gerade davon gehört, haben sie auch nicht so dieses Motto, naja, allen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann. Nein, sie reden sich da nicht raus. Sie nehmen sich Zeit, um das Problem zu klären. Sie berufen also eine Gemeindeversammlung. Und jetzt gibt es drei Dinge, wo ich meine, die können wir von ihnen lernen. Erstens, sie klären ihren Konflikt durch offene Aussprache. Zweitens, sie klären ihren Konflikt durch tätige Mitarbeit aller. Und drittens, sie klären ihren Konflikt durch sachgerechte Aufteilung der verschiedensten Dienste in der Gemeinde. Zum Ersten, offene Aussprache. Die Apostel wollen also, dass die Sache jetzt mal richtig auf den Tisch kommt. Denn die wissen ganz genau, Schwierigkeiten werden am schnellsten überwunden, wenn man ohne Schuldzuweisung offen und das heißt auch respektvoll und letztlich auch selbstkritisch darüber spricht. Und genau das wünsche ich mir auch am nächsten Donnerstag, dass man offen und selbstkritisch miteinander ins Gespräch kommt. Heimlichkeiten, unterschwelliger Ärger, Reden hinterm Rücken, wir wissen alle, was das bringt. Vergiftete Atmosphäre, das lähmt, das hindert, wie soll da der Geist Gottes wirken? Also, man begegnete sich in einer gewissen Weise mit offenem Herzen. Und das ist schon eine erste Schwierigkeit. Wenn ihr ein Problem mit jemand habt, offenem Herzen, jetzt sage ich gar nichts mehr. Ja, oder, na, der wird es jetzt mal sehen. Offenes Herz ist was anderes. Offenes Herz hat was damit zu tun, dass man sagt, was man denkt und fühlt, was man erlebt hat, vielleicht auch in der Begegnung mit dem anderen, wo so ein komisches Verhalten war. Wo das wirklich gelingt, dass wir uns mit offenem Herzen begegnen, gerade wenn es so einen Konflikt gab, da passiert was. Da kommt man sich komischerweise plötzlich wieder näher. Wenn man über Gefühle reden kann, so diffus das ja auch manchmal ist, da entsteht eine Annäherung, da entsteht Vertrauen. Und ohne Vertrauen geht gar nichts. Ein Beispiel. Thomas Harry hat ein sehr schönes Buch geschrieben, das ich sehr gerne gelesen habe, Stark und echt. Ein Beispiel von ihm. Er schreibt, vor Jahren, er ist Pastor einer größeren Gemeinde gewesen, vor Jahren arbeitete ich in einem Team mit, das verantwortlich war für die Kleingruppenarbeit der Gemeinde. Wir waren eine Gruppe von 5 Personen und verstanden uns in der Regel sehr gut. Im Laufe unserer Zusammenarbeit aber bekam ich immer mehr den Eindruck, dass der Christian, einer aus unserem Team, mit den Ideen, die ich einbrachte, Schwierigkeiten hatte. Mehrmals hintereinander blockierte er meine Vorschläge. Das begann mich zu irritieren und es verletzte mich sogar. In einer Sitzung spitzte sich die Lage so zu, dass ich mich von dem Christian regelrecht hintergangen fühlte. Einmal mehr hatte ich den Eindruck, dass er mir in den Rücken fiel und ich war geneigt, das Team zu verlassen. Eigentlich wollte Christian mich nicht mehr dabei haben. Das war sein Gefühl. Inmitten meiner Gedanken und Selbstgespräche über diese Konfliktsituation wurde mir bewusst, dass mein Ausstieg aus diesem Team ein Fehler wäre. Damit würde ich nämlich meiner Verantwortung für unser Team und auch für die ganze Kleingruppenarbeit in unserer Gemeinde nur ausweichen und mich dem schwelenden Konflikt mit Christian nicht stellen. Das Team verlassen wäre für mich eine feige Flucht gewesen, bei der ich mich als Opfer angesehen und innerlich an Vorwürfen gegenüber Christian festgehalten hätte. Ich wusste, so sagt Thomas Harry, Verantwortung in einem zwischenmenschlichen Konflikt übernehmen heißt, mit der betroffenen Person ein offenes Gespräch führen. Das tat ich. Ohne ihm Vorwürfe zu machen, versuchte ich, ihm zu schildern, wie es mir in den vergangenen Treffen unseres Teams ergangen war. Ich sagte offen, wie ich sein Verhalten empfand und welche Schlussfolgerungen ich daraus bezüglich unserer Beziehung getroffen hatte. Und ich bat ihn, mir doch mal zu sagen, wie er die Situation erlebt hat und wie er mich darin empfand. Harry schreibt, das Gespräch dauerte lange. Es stellte sich heraus, dass die Gründe für Christians Verhalten nicht in mir, sondern in mit einer ganz anderen, sehr belastenden Situation in seinem Leben zu tun hatten. Er versicherte mir seine Unterstützung und bat mich um Entschuldigung, wo er mich verletzt hatte. Auch ich bat um Entschuldigung dafür, dass ich ihm Motive unterstellt hatte, die gar nicht da waren. Wir gingen an diesem Abend als Versöhnte auseinander. Und wieder einmal wurde ich darin bestärkt, Verantwortung für Schwierigkeiten zu übernehmen und mich nicht vorschnell in eine Opferrolle zu begeben. In diesem Fall hieß Verantwortung übernehmen, die Disharmonie in der Beziehung anzusprechen und offen auf den Tisch zu legen, wie ich mich damit fühle. Dabei musste ich auch den Standpunkt des anderen willig und offen hören und versuchen, ihn zu verstehen. Also ich fand das cool und gut und mutig, wie er das gemacht hat. Und ich finde das ein sehr schönes Beispiel. Und ich wünsche uns genau diesen Mut, zu sagen, wie es uns denn wirklich miteinander geht. Also die Karten auf den Tisch zu tun. Auch sagen, ja, offen, respektvoll, was man gedacht hat. Und ich glaube, dass da ein Weg ist, so hat es jedenfalls die Urgemeinde gemacht, wie man auch wieder geistlich zueinander findet. Geben wir also, das wünsche ich mir, dem Wirken des Geistes Gottes unter uns Raum. Offenes Gespräch, das war das eine, was der Geist Gottes wirkte. Was wirkte er noch? Zweitens, tätige Mitarbeit aller. Die Apostel sagten also vor versammelter Mannschaft, wo ihn der Schuh drückt. Ich lese mal nochmal den Vers 2. Wir Apostel sollten unsere Zeit dazu nutzen, das Wort Gottes zu predigen und zu lehren und nicht auch noch mit der Organisation der Mahlzeiten und Ähnlichem uns beschäftigen. Mit anderen Worten, die sagen, Moment mal, wir können nicht noch mehr. Sie können sich abgrenzen. Sie sagen, hey, wir sind jetzt überfordert. Wir kommen ja gar nicht mehr durch. Die Arbeit wächst uns über den Kopf. Und deswegen kommt das andere, dass sie sagen, liebe Brüder und Schwestern, wählt euch unter euch 7 Männer mit gutem Ruf, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, Weisheit besitzen. Und ihnen wollen wir jetzt die Verantwortung für diese bestimmte Aufgabe übertragen. Ich finde das stark, wo die Apostel merken, Moment, hier kommen wir jetzt einfach nicht weiter, da geben sie quasi der Gemeinde die Verantwortung zurück und bitten die Gemeinde, sucht bitte miteinander eine Lösung. Also was wir da am Dienstag und den anderen Samstagen machen, ist für mich ein biblisches Prinzip, dass man miteinander eine gemeinsame Lösung sagt und nicht sagt, hier, das muss die Leitung entscheiden oder so. Nein, wir miteinander. Sie bitten darum, dass jetzt aus ihrer Mitte weitere Mitarbeiter berufen werden. Und das passiert auch. Sie wählen sich 7 Männer. Interessanterweise haben alle 7 griechische Namen. Mit anderen Worten, alle 7 kommen aus der beteiligten Gemeindegruppe, die sich benachteiligt fühlte. Und ich finde es auch sehr stark, wenn ich mir so den Steckbrief dieser Mitarbeiter angucke, was ich da so höre. Denn eins haben diese 7 Mitarbeiter alle gemeinsam. Sie lassen ihr Leben ganz vom Heiligen Geist bestimmen. Und das finde ich sehr bedeutsam. Obwohl es doch eigentlich, wie ich schon angedeutet habe, christliche Tafel, es ging eigentlich nur ums Verteilen von Lebensmitteln. Obwohl es nur um Lebensmittel ging, schaute man sich die Lebensmitte der Mitarbeiter an. Das war quasi die Voraussetzung für diese Aufgabe. Alle sieben Diakone sind Menschen, wie wir hören, die sich Jesus Christus ganz hingegeben haben. Es hat für mich auch eine ganz große Bedeutung. In der Gemeinde Jesu gibt es nämlich keine Mitarbeiter erster, zweiter oder gar womöglich dritter Klasse. Oder wenn man alt geworden ist, fällt man hinten runter. Das ist furchtbar. Das gibt es in der Gemeinde Jesu nicht. Darüber bitte müssen wir reden, wenn es das Gefühl da sein sollte. Es gibt nur eine Qualifikation hier für alle Mitarbeiter, dass wir unser Leben ganz vom Heiligen Geist bestimmen lassen. Und ich finde das jetzt einfach stark zu sehen, ja, wie diese sieben wirklich angenommen sind von der Gemeinde. Ihnen ist einfach dieser Jesus wichtig, um den drehen sie sich. Und obwohl es eigentlich nur ums Lebensmittelverteilen ging, finde ich es stark, dass wir hier lesen, man holte sie nach vorne, sage ich mal, man betete für sie, legte ihnen die Hände auf und damit wurde klar, wer ihre Kraftquelle ist, aus welcher Kraftquelle sie legen. Das ist auch der Grund, warum wir in der Gemeinde segnen, die Mitarbeiter, ganz egal, ob sie jetzt in der Kinder- oder Seniorenarbeit stehen oder demnächst wollen wir hier Drehmoment vorstellen, eine ganz technische Aufgabe. Wir wollen sie segnen für ihre Aufgabe, die sie tun. Im Namen Gottes sollen sie das tun. Also, in der Mitarbeit der Gemeinde darf es keine Trennung von aktiven oder passiven Mitgliedern geben. Es darf keine Tribünenchristen geben oder nur Zuschauerchristen. Das ist für mich übrigens ein Widerspruch in sich. Ich glaube, dass Gott jedem eine Gabe gegeben hat und damit auch eine Aufgabe, egal auch wie alt derjenige ist. Und deswegen finde ich das auch interessant zu sehen, hey, welche Gabe hat Gott mir denn gegeben? Worin könnte meine Aufgabe heute bestehen? Wo möchte Gott, dass ich noch mittrage? Und sei es durch Beten oder was auch immer. Oder geben, welche Art auch immer. Noch das Dritte. Die Schwierigkeit, die hier geklärt wird, wird geklärt durch offene Aussprache, wird geklärt, wie ich gerade gesagt habe, durch dieses tätige Mitarbeiten der Leute und jetzt werden die Aufgaben sachgerecht aufgeteilt. Es gibt viel zu tun. Wir hören, die Apostel wissen ganz genau, wozu sie berufen waren, nämlich Wortverkündigung und Gebet. Das war ihre Gabe und ihre Aufgabe und dazu brauchen sie Zeit. Und ich finde es toll, dass ich in dieser Gemeinde nicht alleine nur verkündige, dass es hier auch andere gibt, die diese Gabe haben, Gottes Wort zu verkündigen. Und deswegen möchte ich trotzdem nochmal betonen, weil mir das auch sehr wichtig ist, auch wenn wir Verkündiger hier vorne stehen, wir sind keine Christen erster Klasse. Das ist Käse, das gibt's nicht. In der Gemeinde Jesu sind alle Diener, Diener Gottes. Paulus sagt sogar von sich, ich bin Sklave Jesu. Wir sind einfach nur Brüder und Schwestern, die einander helfen, dienen. Jeder mit den Gaben, die Gott uns geschenkt hat. Und vergessen wir nicht, wie viele verschiedene Dienste es in unserer Gemeinde gibt. Wir alle wissen, dass es nicht so schön und sauber und ordentlich in der Gemeinde aussehen würde, wenn sich da nicht immer wieder Leute treffen, die einfach den Putzlappen nehmen und das Wasser und hier schön machen, putzen. Und wir hätten hier nicht so viele Gruppen, Kreise, hätten wir nicht so viele begabte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich jede Woche irgendwie einbringen, sei es mit der Musik, sei es im Seniorentreff, sei es beim Bibellesen, im 11-Uhr-Team, im Teenie-Jugendtreff, bei den Pfadfindern, in der Männer-Frauenarbeit. Hoffentlich habe ich keinen vergessen. Und wo ich jemanden vergessen habe, auch das gehört dazu. Ich sehe, in der Gemeinde Jesu, auch in der Loschke-Straße, ist es so, jeder dient mit seinen Gaben dem Herrn Jesus. Und wir sind ein Teil seiner Gemeinde. Da gibt es noch andere Gemeinde Jesu. Und mit ihnen arbeiten wir hoffentlich zusammen, denn es gibt nur ein Herr, ein Gott. Martin Luther und andere sind uns besonders wichtig hier. Die Gemeinde Jesu lebt also davon, dass Jesus unser Herr ist. Der hat jeden lieb und er will jeden gebrauchen. Martin Buber hat mal so schön gesagt, in jedem ist etwas Kostbares, dass es in keinem anderen gibt. Darf ich dir das mal so ganz persönlich sagen? In jedem, in jeder ist etwas kostbar, Es hat was mit Gott und dir zu tun, seinem Geist. Das gibt es so in keinem anderen. Also sag ja bloß nicht, ich kann gar nichts. Das glaube ich nicht. Und deswegen, es gibt eigentlich auch ein schönes Programm, kann man mal drüber reden, sogar wir, ein Dienstprogramm, da kann man mal genauer hingucken, was sind ja eigentlich meine Fähigkeiten und Gaben, die Gott mir gegeben hat. Sodass das gelingen kann, dass einer dem anderen dient. Ich möchte schließen mit einem sehr schönen Bild von Theo Sorg. Er hat gesagt und geschrieben, die Gemeinde, die sich als Dienstgemeinde um ihren Herrn versammelt, ist zu vergleichen mit einem Orchester. Jeder, der zu einem Orchester gehört, hat ein ganz bestimmtes Instrument zu spielen. Jeder nimmt im Orchester den ihm zugewiesenen Platz ein. Jeder hat im Orchester seine Stimme durchzuhalten. Aber er muss sich mit dieser einen Stimme in den Gesamtklang aller anderen Stimmen einfügen. Das ist der springende Punkt. Alle fügen sich in den Gesamtklang der Ganzen ein. Keine einzige Stimme ist überflüssig. Jede einzelne Stimme wird gebraucht. Die Übersicht über das Ganze hat aber nur einer. Er gibt den Einsatz. Vor ihm liegt die Partitur des Lebens und der Dienste. Und auf den Wink dieses einen gilt zu achten. Es ist der Herr der Gemeinde, Jesus Christus, der über allen Stimmen und über allen Diensten seiner Leute steht. Auch wenn einer nur einen ganz bescheidenen, verborgenen Dienst tun kann in der Gemeinde, einen Dienst, der jetzt nicht groß ins Auge fällt, treues Beten, Besuchen von Alten oder Kranken, die Betreuung von Hilflosen, jeder Einzelne ist nötig. Jeder wird gebraucht. Und je mehr wir zusammenstehen in diesem Dienst, da werden die Mauern niedergerissen und die Grenzen überschritten. Und wir dienen einander so, wie Jesus uns dienen will. Ich glaube, so wird Gemeinde Jesu in dieser Welt gebaut und so will er auch die Loschke-Straße hier weiterbauen. Und in all dem wird so auch Gott geehrt. Amen.